Es rauscht und knistert, die Klangqualität ist schlecht. Die Tonaufnahme ist mehr als 100 Jahre alt, sie stammt aus dem Jahr 1908. Die Aufnahme entstand in der Kalahari-Wüste im heutigen Grenzgebiet zwischen Namibia und Botswana. Das Tondokument gehört zur Sammlung des Phonogrammarchivs in Wien. Registriert wurde es ursprünglich unter dem Titel Buschmann spricht in den Phonographen. Der Mann, der die Stimme des Kalahari-Bewohners mit einem sogenannten Phonographen aufgezeichnet hat, war der österreichische Mediziner und Anthropologe Rudolf Pösch.
Der Pösch war hauptsächlich Anthropologe und es hieß zu dem Zeitpunkt eben auch physische Anthropologie. Sein Hauptinteresse waren eigentlich die Körper der Leute. Also der hat, ich glaube, 1500 Fotografien gemacht und eben die Leute auch vermessen.
Sagt die Kölner Kulturwissenschaftlerin Annette Hoffmann. Sie forscht seit Jahren zu historischen Tonaufnahmen aus dem südlichen Afrika.
Es gab so eine Vorstellung von der maximalen Größe von jemand, der ein richtiger Buschmann oder eine richtige Buschfrau ist. Und entsprechend wurden die Leute dann halt vermessen und abfotografiert. Und naja, also zu dieser großen Sammelpraxis gehört es eben auch, dass man Sprachaufnahmen gemacht hat. Die Aufnahmen wurden zum Teil in Namibia und im Grenzgebiet Botswana-Namibia gemacht. Das heißt, es war damals während des Kolonialkriegs, also des deutschen Kolonialkriegs in Namibia. Das heißt, die liegen zwar in Wien im Archiv, sind aber genauso wichtig für deutsche Geschichte wie für österreichische, vielleicht wichtiger.
Das jüngste Buch von Annette Hoffmann hat den Titel Kolonialgeschichte hören. Am Beispiel der Sprach- und Gesangsaufnahmen von Rudolf Pösch untersucht sie, wie sehr die Tonaufnahmen aus dieser Zeit vom kolonialen Machtgefälle geprägt sind. So bleiben in der Regel diejenigen, deren Stimmen konserviert wurden, als eigenständige Personen unkenntlich. Ihre Texte galten als Sprachbeispiele und nicht als persönliche Äußerungen. So gibt es von Rudolf Pösch auch keine Aufzeichnungen darüber, was der Mann in den großen Trichter des Phonographen hineingesprochen hat. Vielleicht haben es die Übersetzer nicht verstanden, vielleicht hat es Pösch nicht interessiert. Also hat sich Annette Hoffmann die Aussagen übersetzen lassen.
Was ist los mit dir? Gib mir mein Messer. Gib mir das Messer. Ich habe es dir geliehen und du hast es mir nicht zurückgegeben. Lass mich doch nicht so viel reden. Was ist los mit dir? Du hast das Messer lange genug gehabt. Gib mir das Messer zurück. Sie reden alle so wichtig von dir, aber warum gibst du mir mein Messer nicht zurück?
Wie kam es zu der Tonaufnahme? Und warum gab Rudolf Pösch dem Mann das Messer nicht zurück?
Also man hatte halt diese Vorstellung, das sind die Buschleute und die sterben aus und deswegen muss man da hingehen und man muss alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das hat er halt gemacht. Er geht da mit dem ganzen Equipment nach Südafrika und er kommt dann wirklich zurück mit dieser Sammlung, die absolut alles beinhaltet, was man nur mitnehmen konnte. Also ethnologische Objekte, Kleidungsstücke, Fotografien, Filmstücke und Human Remains. Ja, und die Tonaufnahmen sind eben ein Teil davon.
Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Tonaufnahmen auf freiwilliger Basis erfolgten. Denn bei der Durchsetzung seiner Ziele galt Pösch als skrupellos. So plünderte er auch Gräber, um Schädel, Knochen und andere sterbliche Überreste nach Wien zu schicken.
Diese Sammlung wird leider immer noch als eine der größten Sammlungen von sterblichen Überresten von Buschmännern in Anführungsstrichen bezeichnet. Es sind vor allem sterbliche Überreste von Farmarbeitern und Farmarbeiterinnen.
Auch der Kulturwissenschaftler Mehesa Kalibani forscht zu historischen Tondokumenten. Er kommt aus dem westafrikanischen Staat Togo. Das Land war von 1884 bis 1916 deutsche Kolonie. Kalibani promoviert gegenwärtig in Tübingen über Tonaufnahmen aus der Kolonialzeit.
Da sind Quellen, die sehr viel zu erzählen haben. Das ist tatsächlich ein Ansporn, vor allem weil ich gemerkt habe, dass in meiner Heimat, wo ich herkomme, so gut wie kein Mensch darüber weiß. Und das finde ich sehr schade. Also aus diesen Tonaufnahmen kann man sehr viel über die Machtverhältnisse, vor allem im kolonialen System, lernen.
Seine Masterarbeit hat Kalibani an der Universität Siegen geschrieben. Thema waren die Tonaufnahmen des westfälischen Kolonialbeamten Julius Ment.
Oberleutnant Julius Ment war zwischen 1900 und 1906 unter anderem als Leiter der Polizeitruppe in der damaligen deutschen Kolonie Togo tätig. Und dort unternahm er phonografische Aufzeichnungen von der einheimischen Musikstücken und Gesängen für das Berliner Phonogrammarchiv.
Kabarettgesang. Ein Chorgesang aus der ehemaligen deutschen Kolonie Togo, aufgenommen im Jahr 1905 von Julius Smend. Zu Beginn hört man eine Ansage von Smend und danach den Gesang, der von Händeklatschen begleitet wird. Das Tondokument gehört heute zur Sammlung des Phonogrammarchivs in Berlin. Smend notiert in seinen Aufzeichnungen, der Gesang werde von Mädchen beim Düngen der Felder gesungen. Auch eine Übersetzung des gesungenen Textes hat er beigefügt.
Dieser Chorgesang, da wird eine Sprache gesprochen, die ich kann, meine Muttersprache. Und die Übersetzung passt gar nicht dazu, was er sagt. Er meinte, man würde auch diesen Gesang bei der Landarbeit singen, was auch nicht stimmt. Da habe ich mit älteren Menschen auch gesprochen, die nicht unbedingt diese Zeit erlebt haben, aber deren Eltern diese Zeit erlebt haben. Und da kam heraus, dass das gar nicht stimmt. Das ist in einer ganz, ganz anderen Situation.
Tatsächlich gehört der Gesang zu einem Initiationsritual, bei dem der Wechsel zum nächsten Lebensabschnitt gefeiert wird, die Wandlung eines Mädchens zur Frau. Warum hat Smend die Bedeutung des Gesangs nicht verstanden? Vielleicht hatten die Übersetzer ja kein Interesse daran, ihn, den weißen Kolonialbeamten, in die kulturellen Praktiken der einheimischen Bevölkerung einzuweihen. Denn fraglich ist ja auch, ob die Beteiligten mit der Aufnahme einverstanden waren.
Ich weiß nicht, ob man im kolonialen Kontext von Freiwilligkeit sprechen kann. Mit den vorhandenen Quellen ist es in der Regel nicht nachvollziehbar, wie die Aufnahmesituation war und unter welchen Bedingungen die Einheimischen akzeptierten, zu singen oder zu musizieren. Aber wenn wir die Profile der Sammler und die Ordnung in Betracht ziehen, die damals in der Kolonie herrschte, dann ist es recht schwer, von Freiwilligkeit zu sprechen. Julius Smend ist an manchen Landteilen in Togo dafür bekannt, dass er ein sehr strenger Kolonialbeamter war, der Ungehorsam nicht duldete.
Spätestens nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war die deutsche Kolonialzeit vorbei. Doch an der kolonialen Forschungspraxis änderte das zunächst nichts. Ein Beispiel dafür sind die Tonaufnahmen von Hans Lichtenecker, die heute ebenfalls zur Sammlung des Berliner Phonogrammarchivs gehören. Eindrucksvolles Beispiel ist die Tonaufnahme mit einem Landarbeiter vom Volk der Herero. Er heißt Kanaye. Von ihm gibt es weder Fotos noch Abformungen des Körpers, aber eine Sprachaufnahme.
Ich nehme an, dass er sich der anthropometrischen Untersuchung verweigert hat, aber sehr wohl in den Phonographen gesprochen hat, weil er nämlich dann sagen konnte, und übrigens, das hier ist alles überhaupt nicht richtig. Und vor allem, was passiert mit diesen Aufnahmen? Und das ist wirklich eine absolut widerständige Performance, die er da macht.
Wir werden wieder missbraucht. Wir sind wieder in der Konservendose. Ich werde dort nicht sprechen, aber ich bin dort wieder. Und mir wurde gesagt, ich soll sprechen. Nur weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich schreie nur wie ein Hund im Fangeisen. Ich kenne die Leute nicht, die diese Dinge benutzen werden. Später, wer weiß, wer sie sind. Die 13 Kühe, die ich hatte, wurden mir weggenommen. Die 5 Pferde, die ich hatte, wurden mir weggenommen. Die 5 Stiere, die ich hatte, wurden mir weggenommen. Der Hund, der bei mir war, starb an der Dürre. Ich werde missbraucht wie der Hund der Weißen. Ich habe genug davon. Wie sind diese Fremden hierher gekommen?
Der Kolonialforscher Hans Lichtenecker hat den Text dieser Aufnahme nicht verschriftlicht. Offenbar hat ihn der Inhalt der Rede nicht interessiert. Vielleicht wollten ihn auch seine Übersetzer von den unerhörten Worten eines widerspenstigen Untertan schützen, meint Annette Hoffmann.
Der Lichtenecker hat die Sprachen nicht verstanden. Das heißt, er hätte das natürlich fragen können, worum es da geht. Aber dann hätten vielleicht die Leute nicht so Lust gehabt, zu sagen, worum es da eigentlich geht, weil sie vielleicht Sorgen gehabt hätten, dass es dann einen Konflikt gibt. Er wusste es also nicht und schreibt dann, Herero Kanaye erzählt eine Geschichte.
Wie kann man heute mit diesem Erbe der Kolonialzeit umgehen? Und wer soll darüber entscheiden?
Für eine produktive Aufarbeitung denke ich, dass die Archive Mut haben müssen, unaufgefordert die Aufnahmen mit entsprechenden Institutionen in den ehemaligen Kolonien zu teilen.
Ich glaube, die Frustration ist, dass eben dieser Wissenstransfer nur in eine Richtung gegangen ist. Also man hat Aufnahmen gemacht und die wurden dann bei uns archiviert. Und es ist bis heute nicht bekannt, dass es zum Beispiel bestimmte Aufnahmen im Phonogrammarchiv in Berlin oder in Wien oder in anderen Institutionen in Europa und Amerika gibt.
Allein im Berliner Phonogrammarchiv liegen rund 16.000 Wachswalzen mit Aufnahmen aus der Kolonialzeit. Ein Großteil davon ist mittlerweile digitalisiert. Rein technisch wäre es also möglich, die Tondokumente allgemein zugänglich zu machen. Aber wäre das auch wünschenswert? Noch einmal Mehesa Kalibani.
Man sollte damit vorsichtig umgehen, weil das historisch sensible Aufnahmen sind und manche wurden tatsächlich nachweislich unter direkter Gewalt erworben. In manchen Kulturen sind verstorbene Menschen so sakral, dass es auch unfassbar ist, dass ihre Stimmen öffentlich gespielt werden. Also je nach Kontext und Fall kann es sehr viele Fragen geben, die aufgeklärt werden müssen, bevor man irgendwas mit diesen Aufnahmen macht. Und da ist eine enge Zusammenarbeit mit den Nachfahren der Kolonisierten sehr wichtig, meines Erachtens.
WDR 5